Autobesitzer wissen, dass es wichtig ist, in regelmäßigen Abständen das Profil bei den Reifen zu überprüfen. Denn das Profil bei den Reifen sorgt für die optimale Haftung auf der Fahrbahn. Sind die Reifen zu stark abgefahren, verlieren die Reifen den Grip. Der Bremsweg wird signifikant länger. Und die Gefahr von Aquaplaning steigt massiv an. Habe ich selber schon erlebt. Wo die Reifen zu wenig Profil haben, besteht Schleudergefahr. Also wenn du Blechschäden oder noch schlimmere Unfälle vermeiden willst, solltest du regelmäßig die Tiefe von den Reifenprofilen messen. Denn die entscheidet über die optimale Haftung auf der Fahrbahn. Je tiefer das Profil, desto größer die Bodenhaftung. Und Profil heißt ja bei einem Autoreifen nichts anderes als tiefe Einschnitte in der Oberfläche des Materials. Und diese Kerben im Reifengummi sind keine Materialzerstörung. Im Gegenteil, sie geben dem Reifen erst den richtigen Wert. Die Profiltiefe ist der entscheidende Faktor, der über die Qualität eines Reifens entscheidet. Wer ein Leben mit Profil haben will, der muss sich die Einschnitte Gottes gefallen lassen. Das kann wehtun. Das wollen wir nicht, dagegen sperren wir uns. Aber kann es nicht sein, dass wir gerade deshalb so wenig Bodenhaftung im Glauben haben? Und deshalb gilt es, neues Profil zu gewinnen. Lassen wir uns die Einschnitte Gottes, Enttäuschungen, Niederlagen, Anfechtungen, lassen wir uns diese Einschnitte Gottes gefallen. Sie dienen der Profilierung. Jakobus schneidet dieses Thema Anfechtungen gleich zu Beginn seines Briefes an. Er fällt mit dieser Thematik gewissermaßen wie mit der Tür ins Haus. Und Jakobus schreibt nüchtern, Christsein bedeutet angefochten sein. Jakobus geht von dieser Tatsache aus, dass es kein Christsein gibt ohne Anfechtung. Und mir geht es heute Morgen darum, diese Anfechtungen im richtigen Licht zu sehen, nämlich mit Gottes Augen. Und deshalb möchte ich dich auffordern, betrachte Anfechtungen aus Gottes Perspektive. Lesen wir mal zusammen den Text, den ich meiner Predigt zugrunde legen möchte. Jakobus 1, die Verse 2 bis 4. Haltet es für völlige Freude, meine Brüder, wenn ihr in vielfältige Anfechtungen geratet, weil ihr wisst, dass das Prüfungsmittel eures Glaubens Ausdauer bewirkt. Die Ausdauer aber soll ein vollkommenes Werk zur Folge haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid, indem ihr in keinem Punkt Mangel habt. Zunächst einmal bringt Jakobus hier in Vers 2 zwei Begriffe zusammen, die auf den ersten Blick nicht so recht zueinander passen wollen. Freude und Anfechtungen. Also ich verbinde Anfechtungen nicht unbedingt mit Freude. Aber Jakobus macht deutlich, dass Anfechtungen und Freude sich nicht ausschließen müssen. Ein Christ muss die Freude nicht verlieren, wenn er in Anfechtungen gerät. Sie sind kein Anlass zum Verzagen, sondern ein Grund zur Freude. Wenn jemand in Anfechtungen gerät, sagt Jakobus, dann soll er dies als Freude einschätzen. Ja, es verschlägt einem ja fast den Atem, wenn man diese Aufforderung liest. Haltet es für völlige Freude, wenn ihr in vielfältige Anfechtungen geratet. Und mit Anfechtungen sind hier Prüfungen oder Tests gemeint, deren Zweck die Erprobung und Bewährung unseres Glaubens ist. Prüfungen, Tests, deren Zweck die Erprobung und Bewährung unseres Glaubens ist. Und Jakobus wirbt darum, diese Erfahrungen positiv zu sehen. Ja, das klingt paradox, dass wir angesichts von Anfechtungen zur Freude aufgerufen werden. Anfechtungen sind doch unerfreuliche Situationen, die uns hart zusetzen und in denen uns das Lachen vergeht. Predigt Jakobus, also wir können ihnen nichts Gutes abgewinnen. Predigt Jakobus hier so eine Art Galgenhumor? Sollen wir Christen jenen seltsamen Spaßvögeln gleichen, die auch dann noch ihre Späße machen, wenn ihnen längst zum Heulen zumute ist? Wer freut sich denn über Anfechtungen? Wir ärgern uns über Anfechtungen oder lassen den Kopf hängen. Das ist doch die normale Reaktion. Warum sagt Jakobus nicht, Zu beneiden sind diejenigen, denen Anfechtungen erspart bleiben. So würden wir das doch eher sehen, oder? Normalerweise denken wir doch, die Menschen, die keinen Anfechtungen ausgesetzt sind, die führen ein wahrhaft glückliches Leben. Wir leben in einer Zeit, die den einen großen Wunsch verfolgt, Schwierigkeiten zu vermeiden. Unsere Gesellschaft hat den Erfolg zum Maß aller Dinge erhoben. Und selbst christliche Richtungen, in denen man Sätze hört wie, ja, wenn du nur richtig glaubst, dann lösen sich deine Probleme, die scheinen Hochkonjunktur zu haben. Wir sind so schnell dabei, uns das Unangenehme vom Hals zu schaffen. Wir könnten es ja noch akzeptieren, wenn Jakobus schreiben würde, tragt es mit Fassung. Seht zu, wie ihr das einigermaßen mit Anstand bewältigt. Oder duckt euch, bis das Unwetter vorüber ist. Aber völlige Freude? Verlangt Jakobus hier nicht ein bisschen zu viel? Wie können Anfechtungen und Freude zusammenhängen? Nun, die Antwort gibt Jakobus erst in Vers 3 und 4. Er sagt, durch diese Anfechtungen gewinnt unser Glaube Tragkraft. Aber ich möchte zunächst einmal noch etwas anderes betonen. Es besteht überhaupt kein Zweifel, dass jeder von uns in Anfechtungen kommen wird. Jakobus sagt nicht, haltet es für völlige Freude, falls ihr in Anfechtungen geratet, sondern er gebraucht das Unvermeidbare, wenn ihr immer wieder in Anfechtungen geratet. Hoffnung für alle übersetzt das so, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Anfechtungen sind kein Betriebsunfall im sonst harmonischen Christenleben. Sie sind eine unvermeidbare Tatsache im Leben des Gläubigen. Anfechtungen gehören zum Leben mit Jesus notwendig dazu. Sie sind der Normalzustand eines Christenlebens. Genauso unverzichtbar wie Prüfungen zu einem Studiengang gehören, genauso unerlässlich sind diese Anfechtungen für unser Christenleben. Zu meinen, das Echtheitszeichen des Glaubens wäre die Unangefochtenheit, das ist ein großer Irrtum. In einem Gebet von Antoine de Saint-Exupéry, vielen als Autor des Kleinen Prinzen bekannt, heißt es, Herr, bewahre mich vor dem naiven Glauben, es müsste im Leben alles glatt gehen. Schenke mir die nüchterne Erkenntnis, dass Schwierigkeiten, Niederlagen, Misserfolge, Rückschläge eine selbstverständliche Zugabe zum Leben sind, durch die wir wachsen und reifen. Anfechtungen sind kein bedenkliches oder schlechtes Zeichen für unseren Glauben. Im Gegenteil, bedenklich ist, wenn keine Anfechtung da ist. Eine Anfechtung ist ein Indikator dafür, dass echte Glaubenssubstanz bei dir vorhanden ist. Anfechtungen sind das untrügliche Merkmal für die Lebendigkeit deines Glaubens. Martin Luther sagt, der Glaube ist niemals stärker und herrlicher, als wenn die Trübsal und Anfechtung am größten sind. Die intensivsten Erfahrungen mit Gott wirst du wahrscheinlich in den dunkelsten Stunden deines Lebens machen. Es handelt sich um Anfechtungen, die wir uns nicht selber gesucht haben, sondern in die wir ganz plötzlich und völlig unerwartet hineingeraten, vielleicht steht in eurer Übersetzung, hineinfallen. Also das Fallen meint jetzt hier nicht zu Fall kommen oder der Sünde nachgeben, sondern in eine unvermeidliche Situation geraten. Jakobus thematisiert hier das Ungewollte, das Unvermutete angefochten sein. Ja, diese Anfechtungen sind kein lang im Voraus angekündigter Test. Wir geraten in sie hinein wie in ein plötzliches Unwetter, rasch und unversehens. Ich meine, wenn die Anfechtungen ein Grund zur Freude sind, könnte ja jemand auf die Idee kommen, sich Anfechtungen zu wünschen oder sie zu suchen. Aber dieses Verb hier, hineingeraten oder fallen, das zeigt an, dass diese Anfechtungen uns überfallen. Und damit ist ein frommes Missverständnis ausgeräumt, man müsse sich Anfechtungen suchen. Nein, ganz und gar nicht. Anfechtungen sucht man sich nicht. Sie treffen einen, in die wir als Christen geraten können. Jakobus nennt hier in diesem Textabschnitt keine bestimmten Anfechtungen. Er legt den Akzent hier gerade auf das breite Spektrum. Er spricht von vielfältigen, wörtlich bunten Anfechtungen. Also es gibt Anfechtungen unterschiedlichster Art, denen wir ausgesetzt sind. Anfechtungen können uns im Alltag in Gestalt von wunderlichen Mitmenschen oder in Gestalt von widrigen Umständen begegnen. Anfechtungen, das können körperliche, seelische oder geistige Nöte sein. Anfechtung, das kann ein einmaliges, einschneidendes Erlebnis sein oder ein beinahe chronischer Zustand. Anfechtungen können sein, zum Beispiel finanzielle Engpässe, berufliche Enttäuschungen, der Verlust der Arbeitsstelle, Mobbing am Arbeitsplatz, familiäre Krisen, eine zerbrochene Beziehung, der Tod eines lieben Menschen, gesundheitliche Nackenschläge, vielleicht Krankheiten, mit denen ich leben muss, irreparable Brüche in meinem Leben, die Diagnose des Arztes, du hast Krebs, oder Leiden um des Glaubens willen. Oftmals sind das gar nicht so die großen Schicksalsschläge, die uns zur Anfechtung werden. Meistens sind das die vielen kleinen Ärgernisse, die uns in ihrer Alltäglichkeit viel tiefer unter die Haut gehen. Ich sag's mal so, alles, was sich in unserem Leben querstellt, kann zur Anfechtung werden. Was soll unsere Haltung sein in den Anfechtungen? Völlige Freude. Wie reimt sich das zusammen? Zwischen diesen beiden Begriffen, Anfechtung und Freude, besteht offenbar ein unauflöslicher Zusammenhang. Und in den Versen 3 und 4 reißt uns Jakobus einen Vorhang auf. Wir dürfen, und er zeigt uns, was Gott damit bezweckt, wenn er uns in Anfechtung geraten lässt. Wir dürfen sozusagen einen Blick hinter die Kulissen werfen. Nicht die Frage nach dem Warum ist angebracht im Angesicht der Anfechtung, sondern die Frage nach dem Wozu. Ja, wir kennen diese quälenden Warum-Fragen. Warum muss ausgerechnet ich so ein schweres Schicksal tragen? Jakobus verwandelt diese Warum-Frage in eine Wozu-Frage. Wir fragen, warum ist das so? Jakobus fragt, wozu ist das so? Wir fragen, woher kommt das? Jakobus fragt, wohin führt das? Was für ein Ziel verbirgt sich dahinter? Die Anfechtung ist zu etwas da. Sie hat einen tiefen Sinn, eine verborgene geistliche Qualität. Nichts, was uns an Schwerem, an Unverständlichem begegnet, ist letztlich sinnlos. Und in Vers 3 begründet Jakobus diese Aufforderung zur Freude, weil ihr wisst, dass das Prüfungsmittel eures Glaubens Ausdauer bewirkt. Also so werden diese verschiedenen Anfechtungen gesehen, als ein Prüfungsmittel, als etwas, was unseren Glauben auf die Probe stellt und reifen lässt. Und das griechische Wort an dieser Stelle, das bezeichnet die im Feuer des Schmelztiegels, des Schmelzofens bewährte Echtheit von Edelmetallen, die keine Schlagstoffe aufweisen. Also so wie das Gold durchs Feuer geläutert und auf seine Echtheit geprüft wird, so wird unser Glaube durch diese Anfechtungen geprüft und geläutert. Anfechtungen sind ein notwendiges Testverfahren. Das Ziel der Anfechtung ist das Prädikat getestet und für brauchbar befunden. In den Anfechtungen stellt sich heraus, ob unser Glaube etwas taugt, ob er echt ist. In den Anfechtungen bekommt der Glaube die Gelegenheit, seine Stichhaltigkeit, seine Echtheit zu beweisen. Und ganz ähnlich schreibt das auch Petrus, 1. Petrus Kapitel 1, Vers 6 und 7, darum freut ihr euch, auch wenn ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid durch mancherlei Anfechtungen, damit sich die Echtheit eures Glaubens dadurch als viel wertvoller erweist, als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Ja, zu glauben, solange es einem gut geht, das ist kein Kunststück. Wenn wir jedoch Schwierigkeiten und Nöte durchmachen müssen, dann zeigt sich, was unser Glaube wirklich wert ist. Ja, aus was für einem Holz wir geschnitzt sind, das wird erst dann offenbar, wenn wir unter Druck geraten. Ja, wenn wir zum Beispiel eine Zahnpastatube nehmen und drücken, kommt immer Zahnpasta raus und nie Tommys Tomatenketchup. Ne? Was drin ist, kommt raus, wenn es unter Druck gerät. Und das ist der Zweck der Anfechtung, dass wir rein Wein ein Geschenk bekommen. Ja, die Anfechtung unterscheidet zwischen Sein und Schein. Gott will wissen, was in einem Menschenherzen steckt. Und so stellt zum Beispiel Mose die 40-jährige Wüstenwanderung rückblickend als eine Hochschule des Glaubens mit verschiedenen Prüfungen dar. Er sagt zu dem Volk Israel, und du sollst an den ganzen Weg denken, durch den der Herr dein Gott dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist. Ja, in Prüfungszeiten wird nach außen hin erkennbar, was sonst verborgen im Herzen drin ist. In Anfechtungen erkennen wir, wer wir eigentlich sind. Anfechtungen entlarven den Zustand unseres Herzens. Also, Anfechtungen sind für uns Christen nichts Negatives. Keine Katastrophe, sondern eine gewiss zwar harte, aber grundsätzlich begrüßenswerte Belastung. Auf jeden Fall ist ihr ein positiver Sinn abzugewinnen. Betrachte diese Anfechtungen einmal aus der Perspektive Gottes. Sie sind ein Grund zur Freude und ein Mittel zur Prüfung. Und so gesehen sind Anfechtungen keine Katastrophen, sondern Chancen. Keine Steine, sondern Stufen. Ein Bauer besaß einen alten Esel. Und eines schönen Sommertages fiel sein Esel in den Brunnen. Der Bauer hörte das Tier schreien, hatte nach einer kurzen Bedenkzeit auch Mitleid mit dem Tier, entschied jedoch, dass weder der Esel noch der Brunnen den Aufwand wert wären, etwas zur Rettung des Tieres zu unternehmen. Ja, damals war es noch nicht so weit mit dem Tierschutz. Stattdessen rief der Bauer die Nachbarn zusammen und erklärte, was passiert war. Er bat sie zu helfen, Erde in den Brunnen zu schaufeln, um den Esel zu begraben und von seinem Elend zu erlösen. Anfangs benahm sich das Tier hysterisch. Als aber der Bauer und die Nachbarn weiter schaufelten und die Erde auf seinem Rücken prasselte, kam dem Esel ein Geistesblitz. Er bemerkte, dass er jedes Mal, wenn die Erde auf seinen Rücken fiel, sich schütteln und auf die Erde draufsteigen könnte. Und genau das tat er ab jetzt. Abschütteln und draufsteigen. Abschütteln und draufsteigen. Abschütteln und draufsteigen. Der Esel wiederholte diese Worte, um sich selbst zu ermutigen. Egal wie schmerzhaft die Erde auf seinem Rücken landete, egal wie verwirrend die Situation zu sein schien, er bekämpfte seine Panik und machte stur weiter. Abschütteln und draufsteigen. Es dauerte nicht lange und der alte Esel konnte, so dreckig zerschlagen und erschöpft, wie er war, triumphierend über den Rand des Brunnens schauen. Ja, was zuerst so aussah, als würde es ihn begraben, wurde am Ende zum Segen für ihn. Und das passiert ganz ähnlich in unserem Leben. Wichtig ist, dass wir uns den Problemen stellen, dass wir positiv auf sie reagieren, statt in Selbstmitleid, Panik oder in Bitterkeit zu verfallen. Und dann werden diese Bedrohungen, die uns begraben wollen, von Gott dazu benutzt, dass sie uns zum Segen werden. Wir sollen uns freuen, wenn wir in Anfechtungen geraten, weil die Anfechtungen Ausdauer bewirken. Unser Glaube bewährt sich dadurch und bekommt Tragkraft. Das führt mich zu meinem dritten Gedanken. Anfechtungen sind kein Grund zum Verzagen, sondern Chancen weiterzukommen. Gelegenheiten, sich zu bewähren. Anfechtungen haben eine schöpferische, eine produktive Kraft. Probleme haben Potenzial. Sie bringen etwas in unserem Leben hervor. Sie erzeugen Geduld. Als Prüfungsmittel des Glaubens bewirken diese Anfechtungen immer wieder oder ständig, hier steht das Präsens, Geduld. Das geschieht nicht von heute auf morgen. Das ist ein langsamer Prozess. Menschen, die Anfechtungen erleben, sind Menschen, die geduldig werden. Es ist unmöglich, Geduld zu lernen ohne Anfechtungen. Allerdings, das Wort Geduld, sollte das in euren Übersetzungen stehen, ist eine unzutreffende Übersetzung. Gemeint ist jetzt nicht dieses Teilnahmslose, einfach über sich ergehen lassen oder dieses passive, ohnmächtige Ertragen einer Last, sondern meint eher dieses aktive Widerstehen, dieses bei der Stange bleiben, das sich nicht kleinkriegen lässt, die sieghafte Ausdauer bis zum Ende, das Durchhaltevermögen. Das griechische Wort bedeutet wörtlich drunter bleiben, unter einer auferlegten Last, nicht ausbrechen. Also in den Anfechtungen geht es darum, standfester, belastungsfähiger zu werden, Tragkraft zu gewinnen. Ein tragender Christ kannst du nur werden in der Schule der Anfechtungen. Und heute werden tragende Christen dringend gebraucht. Christen, die man ertragen muss, die gibt es schon genug. Ich denke manchmal, Christen, bei denen so alles glatt läuft, die gleichen so geistlichen Treibhauspflanzen. Ja, solange die schützende Umgebung da ist, gedeihen die prächtig. Aber sobald sie mal den Unbilden der Witterung ausgesetzt werden und mal so kräftig geschüttelt werden, kippen die um. Wer geprüft und bewährt ist, der ist belastbar. Den haut so schnell nichts um. Ja, belastbar wird man dadurch, dass man Lasten trägt. Und Gott lässt uns in schwierige Umstände, Gott lässt uns in leidvolle Situationen hineingeraten, um uns geistlich stabil zu machen. Und wer einmal seinen Arm oder sein Bein in Gips hatte, der kennt den Effekt. Nach ein paar Wochen kommt da so ein kümmerliches Ärmchen oder Beinchen zum Vorschein, weil man die Muskeln nicht gebraucht hatte. Was nur angenehm, was nur kuschelweich, was nur lustbetont ist, das fördert unsere geistliche Entwicklung nicht. Der Charakter eines Menschen kann gerade in schwierigen Zeiten zur Reife gelangen. Er wird gewöhnlich nicht in Zeiten des Erfolgs geformt. Und in Vers 4 entfaltet Jakobus diesen Gedanken noch weiter mittels einer sogenannten Gedankenkette. Er sagt, Anfechtungen bringen Ausdauer hervor. Und die Ausdauer ihrerseits, die hat Vollkommenheit zufolge. Hier wird ein geistliches Ziel für uns beschrieben. Jakobus sagt, damit ihr vollkommen und vollständig seid. Vollkommenheit hier nicht im Sinne des ethischen Perfektionismus, als ein unerreichbarer Zustand der Sündlosigkeit. Es ist eher an geistlich-charakterliche Reife gedacht. Ja, schon im Alten Testament werden Menschen vollkommen genannt, zum Beispiel Noah oder Hiob, ohne dass damit gesagt ist, dass sie sündlos gewesen wären. Gemeint ist die ungeteilte Hingabe des Menschen an Gott. Also vollkommen ist der, dessen Herz Gott ungeteilt gehört. Also wo diese Anfechtungen durchgehalten werden, kommt das Halbe, das Unentschiedene aus unserem Leben heraus. Wir werden geistlich reife Christen, die Gott ganz gehören. Und wir müssen einsehen, Anfechtungen müssen sein. Sie sind notwendig zur Profilierung. Sie sind so etwas wie die Werkstatt Gottes, in der unser Charakter geformt wird. Und Gott als unser Schöpfer kennt uns. Er legt uns Probleme vor die Füße, um Lebensgestaltung, um Charakterprägung vorzunehmen. Die Zielsetzung ist, dass der Glaube vom Kopf ins Herz kommt. Der Seelsorger Werner Jentsch schreibt, Anfechtungen sind Umarmungen der Liebe Gottes. Nicht wenige sind ganz einfache Reifungshilfen des Schöpfers, der sein Geschöpf lieb hat. Anfechtungen sind Lebenshilfen. Anfechtungen sind Reifungshilfen. Anfechtungen sind Wachstumshilfen. Und solch eine Blickrichtung schenkt Kraft und Frieden. Lernen wir doch mal die Härten unseres Alltags unter diesem Blickwinkel zu betrachten. Anfechtungen sind ein Zeichen dafür, dass Gott an dir arbeitet, dass er etwas mit dir vorhat. Er möchte aus dir eine profilierte Persönlichkeit machen. Ja, das ist wie bei einer Brücke, die nach ihrer Fertigstellung einem Belastungstest unterzogen wird. Und dieser Test soll zeigen, dass die Berechnungen der Ingenieure stimmen. Und wenn dieser Test bestanden ist, dann können wir sicher sein, dass die Brücke tragfähig ist. Und so ist Gott. Er erprobt uns, um uns belastbar zu machen. Und so gesehen geraten diese Anfechtungen vielleicht für uns in ein neues, in ein versöhnendes Licht. Zum Schluss noch einige Hinweise oder einige erprobte Hilfen zum Umgang mit Anfechtungen. Erwarte Anfechtungen. Es ist eine Illusion, zu glauben, dass es ein Leben ohne Anfechtungen gibt. Anfechtungen sind unauflöslich mit unserem Glaubensleben verknüpft. Ich glaube, die Lehre der Bibel an diesem Punkt ist glasklar. Das Los der Gläubigen ist die angefochtene Existenz. Gott hat uns keine ruhige Überfahrt, nur eine sichere Ankunft verheißen. Und wenn wir unser Leben nüchtern betrachten, dann müssen wir uns von der Vorstellung verabschieden, dass es in unserem Leben immer alles glatt gehen wird. Mit so einer Denkweise lügen wir uns doch selber was in die Tasche. Der Reformator Johannes Calvin hat einmal gesagt, das Christentum ist Anfechtung mit gelegentlichen Pausen dazwischen. Also wenn du im Augenblick eine Verschnaufspause von Gott geschenkt bekommen hast, dann sei dankbar dafür. Aber bitte sei nicht so naiv zu denken, das wird immer so bleiben. Rechne damit, dass du angefochten wirst. Das ist realistisch. Ein Leben mit Anfechtung ist normal. Ich weiß, dass dieser Vers nicht in der Bibel steht, sondern in dem apokryphen Buch Sirach, aber es ist trotzdem ein guter Spruch. Mein Sohn, wenn du dir vorgenommen hast, dem Herrn zu dienen, richte dich darauf ein, dass du auf die Probe gestellt wirst. Wer mit Anfechtungen rechnet, wird nicht so schnell von ihnen übertölpelt. Pflege die Beziehung zu Jesus. Ja, um in diesen Anfechtungen des Lebens bestehen zu können, brauchen wir eine lebendige Beziehung zu Jesus. Und dazu gehört zunächst einmal das regelmäßige und intensive Gebet. Darin müssen wir uns üben. Durch Gebet kann man Anfechtungen aushalten und überwinden. In Anfechtungen bewährt sich besonders auch das Beten von Psalmen. Und auch das regelmäßige Lesen in der Bibel, das gibt Kraft, diese Glaubensproben zu bestehen. Je stärker die Anfechtung wird, desto tiefer sollen wir uns in Gottes Wort hineinflüchten. Konfrontiere deine Anfechtungen mit dem biblischen Wort. Präge dir Kernworte der Bibel als eiserne Ration für schwere Zeiten ein. Bibelworte helfen dir, über alle Stimmungen, über alle Gemütszustände, über alle Depressionen hinweg an der Güte Gottes festzuhalten. Ja, wie viel Trost, wie viel Zuspruch finden wir in der Bibel? Je intensiver meine Beziehung zu Jesus ist, desto tiefer kann ich angefochten werden. Halte den Kontakt mit anderen Christen aufrecht. Also auch das Eingebundensein in eine Gruppe trägt ganz stark zu einem widerstandsfähigen Glauben bei. Wer angefochten ist, gehe ja nicht in die Isolation. Angefochtene haben ja so die Tendenz, sich in ein Schneckenhaus des Selbstmitleids zurückzuziehen und sich dann nur noch mit sich selbst zu beschäftigen. Ja? Und dieses nach innen gekehrt sein, das wird manchmal so stark, dass die jeden Kontakt zu anderen verlieren. Hüte dich vor dieser Gefahr, dich von anderen Christen abzukapseln. Nicht abschotten, sondern andocken, ist das Motto. Schließ dich nicht ein mit deiner Trübsal, sondern such die Gemeinschaft mit anderen Christen. Das wird das Feuer des Glaubens in dir wachhalten. Kennt ihr das Geheimnis der Mammutbäume? Das Geheimnis ihrer Gesundheit, ihrer Standfestigkeit, ihrer Vitalität? Erstens stehen die Mammutbäume so gerade, als wären sie nach einem Senkblei ausgerichtet worden. Wäre das nicht der Fall, würde allein schon das ungeheure Gewicht dieser Holzmassen so einen Baumriesen zum Einstürzen bringen. Zweitens schwitzt die Borke dieser Bäume eine eigentümliche Säure aus, die alle Schädlinge zum schleunigsten Rückzug veranlasst. Ja, auch das gehört zu den Geheimnissen ihrer Gesundheit. Und drittens, und darauf kommt es mir an, Mammutbäume kommen nur in Gruppen vor. Und das ist das Grundgeheimnis ihrer Standfestigkeit. Die Wurzeln dieser Bäume verflechten sich so stark, dass die Mammutbäume sich sozusagen gegenseitig halten, wenn die gefährlichen Hurricanes wüten. Und so wie Mammutbäume sich mit ihren Wurzeln gegenseitig halten, so sollten wir uns als Menschen des Glaubens uns gegenseitig stützen, besonders dann, wenn die Stürme des Lebens toben. Und ein letzter Gedanke. Versuche oder bemühe dich nicht darum, alles verstehen zu wollen. Jakobus macht deutlich, Anfechtungen gehören zum Leben mit Jesus notwendig dazu, aber sie sind für uns nicht immer einsehbar. Sie sind für uns nicht immer begreiflich. Du wirst in deinem Leben auf manche Fragen keine schlüssigen Antworten finden. Das Leben ist viel zu komplex, als dass du es befriedigend erklären könntest. Also finde dich damit ab, dass du mit unbeantworteten Fragen wirst leben müssen. Unsere Sicht der Dinge ist begrenzt. Uns fehlt der Überblick. Wir überschauen das Ganze nicht. Wir besitzen nicht die Vogel, sondern nur die Froschperspektive. Gott hat Gedanken, Gott hat Pläne, in die sind wir nicht eingeweiht. Gott erklärt uns nicht alles, was er tut. Martin Luther sagt, die Wege Gottes sind wie ein hebräisches Buch, das man nur von hinten lesen kann. Ja, also im Hebräischen schreibt man nicht von links nach rechts, sondern von rechts nach links. Wer ein Buch liest, muss also von hinten nach vorne lesen. Wer die Wege Gottes verstehen will, der muss das Ende abwarten. Tja, wenn man das Leben vom Ende her überblicken könnte, da wäre man öfters schlauer, ne? Der dänische Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard hat einmal gesagt, verstehen kann man das Leben nur rückwärts. Leben muss man es vorwärts. Wir müssen vorwärts leben. Verstehen können wir vieles nur rückwärts. Und da hat sich mir ein packendes Beispiel eingeprägt. Erzählt hat es die große niederländische Evangelistin Corrie ten Boom. Eine Frau, die während des Dritten Reiches versucht hat, Juden zu retten, hat selber unsagbares Leid durchgemacht, war auch im KZ. Ihr Buch, Die Zuflucht, ist ja zu einem Bestseller geworden und zu einem vielgesehenen Kinofilm. Corrie ten Boom sagt, unser Leben ist ein riesengroßer Teppich. An diesem Teppich wird ständig gewebt und gearbeitet. Farben und Fäden werden zu einem Muster zusammengefügt. Das Problem jedoch ist, dass wir diesen Teppich nur von der Rückseite sehen. Und da sieht er hässlich aus. Die Farben passen nicht zusammen. Das Muster scheint nicht zu stimmen. Nur ein Gewirr von durcheinanderlaufenden, wild herunterhängenden Fäden. Alles scheint verworren und unsinnig. Ein Teppich von der Rückseite ist ein abstoßendes Bild. Niemand von uns würde sich so ein Exemplar in die Wohnung legen. Bis zur Todesgrenze sehen wir unseren Lebensteppich nur von der Rückseite. Aber im Licht der Ewigkeit wird er umgekehrt sichtbar. Und wir dürfen diesen Teppich von der Vorderseite bewundern. Und plötzlich fällt es uns wie Schuppen von den Augen. Es ist ein farbenprächtiges, herrliches und sinnvolles Muster. Ja? Die Hässlichkeit der Rückseite, die mag uns noch so sehr verwirrt haben. Auf einmal sehen wir ein sinnvolles Ganzes vor uns. Und dann entdecken wir, dass dieses scheinbar verwirrende Durcheinander eine wunderschöne Ordnung ist. Am Ende unseres Lebens werden wir einmal darüber staunen, wie planmäßig und wie sinnvoll die Führungen Gottes sind. Gott sitzt am Webstuhl unseres Lebens. Anfechtungen, Niederlagen, Rückschläge sind die Fäden, die Gott in das Gewebe unseres Lebens einarbeitet, um etwas Herrliches daraus zu machen. Wir sind nicht einem blinden Schicksal ausgeliefert, sondern den Plänen eines uns liebenden Vaters. Es kann uns nichts geschehen, wozu Gott nicht grünes Licht gegeben hätte. An ihm muss alles vorbei. Er hat alles unter Kontrolle. Es lohnt sich, diesem Gott kindlich zu vertrauen, auch wenn wir manches in unserem Leben nicht verstehen.